in euch immer stärker werden. Worin wird sichtbar, dass der Heilige Geist in meinem Leben mächtig zum Zug kommt? Wenn wir zu Hause immer die Arme oben haben, wenn ich ein Meister darin bin, laut zu beten, wenn mir beim öffentlichen Gebet schnell viel einfällt und ich salbungsvolle Worte finde, oder vielleicht daran, dass ich mit übernatürlichen Geistesgaben gesegnet bin, Sprachen gebet, dass Gott durch mich Wunder tut, dass durch mich die Menschen gesund werden in der Stadt. Nein. Sondern wenn ich Jesus ähnlicher bin. In meinem Leben wird sichtbar, dass der Heilige Geist mächtig in mir zum Zug kommt, wenn mehr vom Wesen Jesu in mir erkennbar wird. Diese unglaubliche Liebe, von der Monascha vorhin gesungen hat, die morgen stärker ist, als sie gestern war und heute ist. Was für eine Wahnsinnsperspektive. Ich habe mich so gefreut über dieses Lied von dir, Monascha. Danke. Weil es so großartig ist, dass Gott uns wirklich lieb hat. Und irgendwo heißt es, wir sollen uns nicht selber verurteilen, dazu neigen wir manchmal. Und Gottes Liebe ist so groß und neu. Und wenn das in mir sichtbar wird und wächst, diese Annahme, ist es ein Zeichen, dass der Heilige Geist in mir Raum gewinnt. Wenn mein Leben durchtränkt ist von der Liebe Gottes. Wenn ich in den Spiegel schaue, muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist für euch keine Überraschung, da fehlt es noch weit. Aber darum geht es, den Heiligen Geist in mir zum Zug kommen zu lassen, mich entscheiden, ihn machen zu lassen, das Feuer nicht auszulöschen, sondern stärker werden zu lassen. Das heißt für mich, Kontrolle abzugeben, mich Gott anvertrauen, mich ihm anvertrauen und ihm vertrauen, dass er es gut macht. Mich nicht zumüllen mit allem möglichen Zeug, sondern dem Heiligen Geist Raum geben. Ich brauche zur Zeit im Stillen. Ich muss die anderen Dinge mal abschalten. Ich muss leer werden, damit er Platz hat, damit das Feuer Luft bekommt. Dem Feuer Nahrung geben. Und es ist ganz eindeutig, und auch in diesem Text ganz eindeutig, ohne den Heiligen Geist, ohne den Heiligen Geist, werden wir so ein Leben nicht hinbekommen. Das ist aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft nicht zu machen. Ich bin mit meiner Liebe bald am Ende. Das lässt sich theoretisch alles wunderbar bejahen und abarbeiten. Aber wenn ich in eine Situation komme, wo mich jemand wirklich verletzt, wo jemand mich auflaufen lässt oder mich ungerechtfertigt beschuldigt oder so, dann auf einmal bin ich gefragt oder mehr, wie schnell ich am Ende bin mit meinen eigenen Ressourcen. Und wie sehr ich darauf angewiesen bin, die Liebe Gottes durch mich fließen zu lassen. Ich erlebe da ganz konkret, dass ich ein Lösungsbedürftig bin. Weil ich, solange ich auf der Erde bin, nicht perfekt bin. Weil ich nicht vollständig bin, sondern unvollständig. Ich bin nicht ganz heil. Ich stehe unter Zwängen, ich bin gebunden und ich lasse mich gefangen nehmen. Das Gute ist, es gibt Erlösung. Und Gott tut nichts sehnlicher als das. Uns erlösen. Uns lösen. Uns befreien und uns zur Liebe befähigen. Also, der erste Aspekt in diesem Text, Vers 11, darf das Feuer des Heiligen Geistes in uns stärken. Der zweite, ebenfalls in Vers 11, der erste Teil des Verses, lasst in eurem Eifer nicht nach. Und das gefällt mir natürlich, weil das zeigt, wir sind gefordert. Es geht um unser Verhalten, um unseren Charakter, um unsere Persönlichkeitsentwicklung, um unsere Reifung, dass wir lernen, Verantwortung zu übernehmen. Diesen Prozess kann mir niemand abnehmen, kein Pastor, kein Ehepartner, keine Gemeinde. Das sind wir persönlich herausgefordert, uns dort hinzuhalten. Ich möchte nicht die Hände in den Schoß legen, ich möchte mich auf den Weg machen, anders zu leben. Aus dieser eben erwähnten Quelle heraus. Ich möchte andere Haltungen annehmen, durch eine lieblose Sichtweisen ablegen. Und ich bin total dankbar, dass ich mich entscheiden kann. Ich bin nicht gezwungen, mich so und so zu verhalten. Ich kann meine Reflexe trainieren. Ich kann reflektieren. Ich kann auch gemeinsam mit anderen überlegen, wie ich mich in dieser oder jener Situation anders verhalten kann. Und manchmal, das wissen wir alle, verändert das überraschend andere Verhalten eines einzigen Menschen ein ganzes System. Wenn in der Familie einer anfängt, sich anders zu verhalten, kann das alles verändern. Wir haben enorm viel Einfluss. Also, erstens, lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Zweitens, lasst in eurem Eifer nicht nach. Und drittens, gehört dazu die Grundentscheidung, ich will Jesus nachfolgen. Ich nehme seine Einladung der Erlösung an. Nicht nur sagt der mal eins im Himmel, sondern für mein Leben hier und jetzt. Ich möchte es jetzt erleben. Ich will mich in meinem täglichen Leben umorientieren. Ich will lernen, im praktischen Leben zu lieben wie Jesus. Ich bin übrigens überzeugt, es gibt kein erfüllteres und glücklicheres Leben als das mit Jesus. Und ich kann auch sagen, ich kann mir keine größere und bessere Entscheidung in meinem Leben vorstellen, als die Entscheidung, mit Jesus zu leben. Und ich möchte immer wieder bewusst sagen, merke auch, dass ich das brauche. Ja, du bist mein Werk. Ich gehöre dir und nicht mir. Du hast mich befreit. Du vergibst mir meine Schuld und meine Unzulänglichkeit. Du hilfst mir, anders zu werden. Du hilfst mir zu werden, wie du mich meinst. Und ein vierter Aspekt. Ich will mich in eine Gemeinschaft begeben, die dasselbe Ziel haben. Eine Gemeinschaft von Menschen begeben, die dasselbe Ziel haben. Da heißt es, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Der FC Bayern ist wieder Meister geworden. Kaum hat er erwähnt, wir feiern heute hier. Ich vermute, es hat auch damit zu tun, dass die ein gemeinsames Ziel haben. Und dass es ziemlich unmissverständlich war, das ist unser Ziel. Wir wollen gewinnen. Wir wollen Erster werden. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig auf gute Weise ermutigen und herausfordern können, dran zu bleiben. Das Feuer des Heiligen Geistes in uns stärker werden zu lassen. In unserem Eifer nicht nachzulassen. Uns immer wieder zu entscheiden, Jesus ist mein Herr, ich gehöre ihm. Unser Umfeld prägt uns. Das muss nicht heißen, dass wir uns in Kolonien zurückziehen und versuchen, möglichst wenig mit der Welt zu tun zu haben. Aber es liegt in unserer Verantwortung, mit wem wir uns umgeben, auf welche Stimmen wir gehen, wo kommen und von wem wir uns prägen lassen. Und natürlich beeinflusst es mich, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die überzeugt sind, dass Feindesliebe ein Ausdruck der Liebe zu Gott ist. In Krisenzeiten, wenn es heiß wird, rufen wir intuitiv ab, was in uns liegt. Also ein klassisches Beispiel ist die Kindererziehung. Wenn es Stress gibt und Zoff gibt, dann verhalten wir uns als Eltern, wenn wir unter Druck stehen, nicht mehr so wie es im Lehrbuch steht, sondern wir rufen dann auch, wie uns ist, und meistens die Kopie dessen, was wir zu Hause erlebt haben. Oder wie wir ticken, wenn es einen Konflikt gibt. Und dann zeigt sich, was wir verinnerlicht haben. Und auch die Frage stellt sich, wie tief wir es verinnerlicht haben, Böses und Gutes zu überwinden, wenn wir in eine heiße Situation kommen. Und ich bin sehr beeindruckt, was ein Leben bewirken kann, wenn wir uns auf diesem Sinne von Gott verwandeln müssen. Ich will euch eine kurze Episode vorlesen von Mathilda Wrede. Hat jemand den Namen schon mal gehört? Mathilda Wrede, ich kann sie nicht trauen. 1874 bis 1928, ist jemand ähnlich alt? War eine schwedisch-finnische Aristokratin, die sich um Straftäter in Haft und nach ihrer Entlassung kümmerte. Sie wurde mal genannt Engel der Gefangenen, Mathilda Wrede. Ich habe hier ein Buch von Chemisel Pitta einem tschechischen Christen, und der hatte 1922 bei einer Tagung des Internationalen Versöhnungsbundes im dänischen Nyborg teilgenommen und ist dann auch Mathilda Brede gegeben. Und die war damals schon bekannt dafür, dass sie sich um Gefangene gekümmert hat, während und nach der Haft. Und der Peter schreibt in seinen Lebenserinnerungen über Frau Brede: Lebendige Erinnerung bleibt mir Mathilda Brede, der finnische Engel der Gefangenen. Auf Spaziergängen entlang des rauschenden Meeres während dieser Tagung musste ich dir von meinen Kriegserlebnissen erzählen, er verwendete. Und dafür berichtete sie wiederum Erlebnisse mit Mördern und Räubern ihrer Herzensgemacht. In mein Gedächtnis hat sich eine Begebenheit eingeprägt, die mir bewies, was für eine Macht das Vertrauen in den Menschen ist. Eigentlich nicht das Vertrauen in den Menschen, sondern in das Göttliche, das im Menschen wohnt. Jetzt schreibt Peter, eines Tages kamen vier Männer zu mir, die verschiedene schwere Verbrechen hatten und Englischsprache verbüßt. Eine allgemeine Amnestie gab ihnen die Freiheit zurück, doch konnten sie nirgends Arbeit finden. Das Problem ist heute so ähnlich. Die Männer waren der Verzweiflung nahe, die sie leicht in ein neues Verbrechen treiben. Sie kannten mich von meinen Gefängnisbesuchen her und baten mich um Hilfe. Da läutete das Telefon, ich hatte keine Zeit mehr für eine längere Unterhaltung, und so gab ich den Männern mein Sparbuch und sagte: Nehmen Sie von diesem Geld, was Sie notwendig brauchen. Das Übrige geben Sie mir zurück, denn es gibt noch viele Menschen, die Beistand brauchen. Ein Tag ging vorüber. Der zweite. Die Männer kamen. Auch der dritte Tag verging. Der vierte. Ich nahm seinen Abschied von meinem Eigentum. Am fünften Tag jedoch erschienen alle vier und gaben mir dann das Sparbuch zurück. Verzeihen Sie, Frau, sagte einer, dass Sie das Buch nicht gleich gebracht haben. Wir hätten niemals geglaubt, uns könnte jemand derart vertrauen. Jeder von uns wollte das Buch bei sich tragen. Und so kamen wir überein, jeder wird es einen Tag lang aufbewahren. Jetzt sind wir alle an der Reihe gewesen und bringen ihm das Buch zurück. Es zeigte sich, dass der von ihm entnommene Betrag gering war. Hat mich sehr beeindruckt. Er sagt dann zugleich, das ist kein Rezept, wie man es machen soll. Das ist nur ein Beispiel. Das stimmt sicherlich. Dass es ganz viel damit zu tun hat, wenn wir Menschen vertrauen, wenn wir ein gutes Zutrauen und das Böse zuordnen wollen. Auch das Lebenszeugnis von dem Herrn Peter selbst finde ich so ein Beispiel. Er war im Ersten Weltkrieg. Er war schockiert von der Gewalt, die Menschen an einer Rede des Jesus begegnet, ist ein überzeugter Pazifist geworden, der gesagt hat, Krieg kann keine Lösung sein, es lädt niemals Gutes. Er hat sich nach dem Ersten Weltkrieg in Tschechien vor allem um Kinder gekümmert, deren Väter im Krieg ins Leben gekommen waren oder gefangen waren. Er hatte den Eindruck, dass sie verwahrlost auf der Straße hat, ein Kinderheim wahrgelegt sich. Und dann auch so nach Hohenstein bis von draußen auf dem Land. Hat dann, als das Hitler-Regime in Deutschland in der Macht war und auch die Zentrenwelle erkenntlich geworden hat, auch jüdische Kinder aufgenommen in dieses Hohenstein. Und ist dann 1945 nach Theresienstadt und hat Kinder, jüdische Kinder in der Regel, aus Theresienstadt geholt. Die Konzentrationslager sind in der Regel ihre ganze Familie verloren. In dem Buchcover sieht man Bilder von diesen Kindern und der Gesichtsausdruck sagt alles von diesen Kindern, die die Familie verloren haben. Er hat die in fünf Schlössern untergebracht, die von Deutschen konfisziert worden waren. Und für die Kinder war das in der Regel eine Liebesfamilie. Einer von ihnen ist Jehuda Barkan, ein bekannter israelischer Künstler, der gerade Spiegel-Bestseller geschrieben hat, und der erzählt in der Geschichte seines eigenen Überlebens, dass Genesis wieder in den Glauben an die Menschheit zurückgeführt hat. Einfach als die Kinder dort ankamen, haben das Brot, das sie zu essen gab, in ihre Tasche gesteckt und dachte, das Gott geschenkt. Was Sorge, was mit Morgen. Sie konnten das kaum glauben. Er hatte irgendwie eine unglaubliche Begabe, sie mit anzukündigen und doch die Liebe Jesu weiterzugeben. Das ist für fast alle, ganz viele sind dann nach Palästina, von Israel ein neues Leben gekommen. Und für fast alle waren diese Wochen oder Monate in seiner Hoffnung. Heilsamer Moment, Rachegedanken abzulegen, überhaupt frei leben zu können. Und einige von ihnen haben ihm zum Abschied einen Brief geschrieben, nennen sich bis heute Peterkinder, manche treffen sich regelmäßig. Brief von Peterkindern zum Abschied aus Kamenice. Lieber Herr Direktor und beste Tante Olga, ich war eine Schweizerin Olga, jetzt, die mit ihm zusammengearbeitet hat. Da wir nun bald wegfahren, wollen wir Ihnen heute danken, auch im Namen derer, die Kamenice schon verlassen haben. Um das auszusprechen, was wir Ihnen gerne sagen möchten, sind unsere Worte viel zu armselig. Als wir aus den Lagern hierher kamen, dachten die meisten von uns, Gott selbst musste uns zu ihnen geführt haben. Kamenice hat uns viele Monate die Heimat und das Elternhaus ersetzt. Und Sie, lieber Herr Direktor und beste Tante Olga, haben die Vater und Mutter für uns gesorgt. Was haben wir Ihnen alles zu verdanken? Wir wurden hier gekleidet und hatten genug und gut zu essen. Aber Sie haben ja nicht nur für unseren Körper gesorgt. Wie viele von uns hatten, als sie merkten, Hass und sogar Rachegefühle in ihren Herzen? Da kamen sie und brachten uns die Liebe. Nicht nur ihre Liebe, sie zeigten uns auch was. Da verschwanden allmählich Hass und Rache aus unseren Herzen. Und das war eine große Erlösung. Dass wir jetzt die Sklaven unseres Hasses sind, in die Heimat fahren können, das verdanken wir nur ihrer Liebe. Auch in der Heimat wollen wir noch immer mit großer Dankbarkeit an sie denken und nach besten Kräften beim Bau der Brücke mithelfen, die Verbindung der Völker zu erzielen. Und es ist ein sehr kraftvolles Lebensbeispiel und eine Motivation für uns, uns diesem Projekt mitzugeben, Böses mit Gutem zu überwinden. Liebe im praktischen Leben. Vier Punkte haben wir uns angeschaut. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Lasst ihr euch eisern lernen. Wir haben von der Grundentscheidung gesprochen. Ich will Jesus nachfolgen. Und der vierte Aspekt war, Teil einer Gemeinschaft sein, die einander darin ist. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, überwinde das Böse mit Gutem. Wir haben die Wahl und Gott wird uns daran helfen. Amen.